111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Willkommen zu unserer 53. Folge. Zusammen mit Dagmar Hovestedt führe ich Sie durch diese Stunde. Dagmar Hovestedt leitet die Abteilung Kommunikation und Wissen im Bundesarchiv im Bereich Stasi-Unterlagenarchiv. Ich bin Maximilian Schönherr und kenne mich, und das ist in dieser Folge besonders wichtig, vor allem im Audiobereich des Archivs aus.
Wir widmen uns heute einem Strafprozess, der vor rund 70 Jahren vor dem höchsten Gericht der DDR stattfand. Es ist eine weitere Begegnung mit den vielen mitgeschnittenen Gerichtsprozessen im Stasi-Unterlagenarchiv, die in der Regel politische Prozesse waren und oft dramatische Lebensgeschichten erzählen. Dieser Prozess begann am 21. September 1953, einem Montagmorgen, mit folgenden Worten des Vorsitzenden Richters Walter Ziegler.
Ist eröffnet. Ich bitte, die Sache gegen die Angeklagten Fleischer und andere aufzurufen. Der ist aufgerufen, ja? Der Senat verhandelt unter dem Vorsitz von Oberrichter Ziegler als kommissarischen Vizepräsidenten des obersten Gerichts mit den Richtern Oberrichter Möbius und Richter Seidel als Ergänzungsrichter. Ist gemäß § 189 Absatz 2 der Strafprozessordnung das weitere Mitglied des ersten Strafsenatsrichter Dr. Löwenthal zugezogen. Die Anklage wird vertreten vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik Dr. Melzheimer und Staatsanwalt Flemming. Es sind dann erschienen die Angeklagten Fleischer. Sie heißen mit Vornamen Otto? Otto Fritz. Geboren am 30.01.1901 in Breslau, ja? Beruf zuletzt Professor der Bergkunde, ja? Und zuletzt Inhaber eines Lehrstuhls an der Bergakademie in Freiberg, ja? Sie sind verheiratet. Ihre Wohnung ist Freiberg, Sachsen, Richard-Wagner Straße 17. Der Angeklagte Kappler, Vornamen?
Wilhelm
Gustav Rudolf, ja?
Geboren
am
27.02.92.
27.02.92 in Meseritz.
Jawohl.
Beruf Bergingenieur.
Jawohl.
Zuletzt technischer Leiter im Martin-Hoop-Werk in Zwickau.
Ja.
Sie sind verheiratet.
Ja.
Wohnung Zwickau, Oskar-Arnold-Straße 4.
Jawohl.
Ist richtig, ja?
Ja.
Der Angeklagte Hertel.
Hier.
Vorname?
Hans Erich,
geboren am
11.02.04.
11.02.04 in Auerbach-Vogtland.
Jawohl, Auerbach-Vogtland.
Beruf?
Diplom-Bergingenieur.
Zuletzt beschäftigt als technischer Leiter im Werk Deutschland in Zwickau?
In Oelsnitz im Erzgebirge.
In Oelsnitz. Sie sind verheiratet?
Jawohl,
Wohnhaft Oelsnitz, Deutschland, Schachtstraße Nummer 4.
Jawohl.
Der Angeklagte Bank?
Hier.
Vornamen Georg Robert.
Bei 8 Angeklagten zog sich die Aufnahme der persönlichen Daten allein schon einige Zeit hin, weswegen wir den O-Ton jetzt ausblenden.
In Bladen-Leobschütz, ja?
Jawohl.
Beruf Diplom-Bergingenieur.
Es war ein Schauprozess gegen führende Persönlichkeiten der Energiewirtschaft. Allen voran gegen den Professor für Bergbau an der Bergakademie Freiberg in Sachsen, Otto Fleischer. Wie in vielen politischen Verfahren, so auch in diesem, spielte die Stasi eine wichtige Rolle, etwa bei der Inhaftierung und der Ausrichtung der Prozesse. Zur Einordnung des Prozessumfeldes gehört auch, dass zu dem Zeitpunkt das Ministerium für Staatssicherheit gerade mal 3,5 Jahre alt war und es auf insgesamt 12.000 Mitarbeiter brachte, die wenige Monate zuvor komplett versäumt hatten, den Arbeiteraufstand im Juni des Jahres vorherzusehen oder gar zu verhindern. Im Verhandlungssaal saßen Stasi-Offiziere als Publikum, Stasi-Techniker stellten Mikrofone auf und schnitten auf Tonbändern mit. 30 Stunden im Prozess gegen Otto Fleischer und weitere Angeklagte aus dem Bergbau. Hören wir ins letzte Tonband hinein, wo das Urteil 15 Jahre Zuchthaus verkündet wird.
Durch die Bestrafung mit 15 Jahren Zuchthaus soll dem Angeklagten Gelegenheit gegeben werden, seinen im Schlusswort beteuerten Willen, alle Kräfte und Kenntnisse in den Dienst der Deutschen Demokratischen Republik stellen zu wollen, durch die Tat zu beweisen. Der Senat glaubt, dass die zeitige Zuchthausstrafe geeignet ist, die von dem Angeklagten beteuerte innere Bereitschaft zur Mitarbeit am Aufbau unserer Gesellschaft zu festigen. Dagegen zeigt der von dem Angeklagten begangene Verrat an der Deutschen Demokratischen Republik an dem ihm entgegengebrachten Vertrauen der Werktätigen, dass er in hohem Maße ehrlos gehandelt hat. Infolgedessen ist die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, die die Aberkennung der Würde des von ihm erschlichenen Nationalpreises mit einschließt, erforderlich.
Soweit zwei Ausschnitte aus dem Originalton des Prozesses. Wir hören gleich noch einige mehr. Maximilian, du bist 2012 auf dieses Material gestoßen, durch konkrete Recherchen nach Otto Fleischer?
Nein, den Namen Otto Fleischer kannte ich damals noch nicht. Es war so, ich hörte mit zwei Kolleginnen von dir, die im Audiobereich arbeiten, Originaltöne zu einem anderen Prozess durch. Da fiel mehrfach der Name Clemens Labi, Clemens mit C und Labi mit Y. Elke Steinbach aus dem Audiobereich und ich recherchierten dann nach diesem ominösen Mann, der Spion des Westens war, und stießen in der Datenbank des Stasi-Unterlagenarchivs tatsächlich auf einen Bergbauprofessor namens Otto Fleischer. So kam die ganze Sache ins Rollen.
Unsere Datenbanken, so viel sei noch ergänzt, speisen sich ja aus der sogenannten Erschließung des Materials durch unsere Archivarinnen und Archivare, die dabei viele Details und eben auch Namen in der Datenbank zu einem Dokument oder Tonband hinterlegen.
Also ich habe hier mal ein Beispiel zum anderen Thema, also aber auch aus eurem Archiv. Da steht dann, digitales Ersatzoriginal enthält unter anderem Personenbeschreibungen und Einschätzungen von Männl, also männlichen Jugendlichen aus einem Heim. Man schreibt halt diese Erschließungsdaten oft sehr kurz auf. Jetzt steht circa 1970, weil wahrscheinlich auf dem Band nichts drauf stand. Laufzeit, die weiß man aber, 180 Minuten, entnommen aus einer anderen Akte und so weiter. Das ist für mich ziemlich typisch, was ich so an Erschließungen im Audiobereich lese.
Also, wir haben einen Westspion namens Clemens Labi und einen Ostakademiker namens Otto Fleischer. Ein klassischer Fall von Wirtschafts- oder Wissenschaftsspionage?
Nicht ganz. Ich habe viel später rausbekommen, dass Labi und Fleischer nicht nur fast gleich alt waren, sondern sich aus ihrer schlesischen Heimat in Katowice, heute in Polen, kannten und dann beide an der Technischen Hochschule Berlin Bergbau studierten. Ob sie befreundet waren, weiß ich nicht. Sie waren sich sicherlich sehr vertraut. Mit der DDR-Gründung 1949 gingen sie dann verschiedene Wege, aber sie trafen sich trotzdem immer wieder.
Labi arbeitete bei der Ruhrkohle, genauer der North German Coal Corporation, dem Vorgänger der 1949 von den Westalliierten gegründeten Internationalen Ruhrbehörde mit Sitz in Düsseldorf. Dort war er auch Agent für den Dienst Gehlen, den Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes. Wie wurde er denn eigentlich dafür rekrutiert?
Den Vorgang wissen wir nicht genau, aber Clemens Labi fiel schon 1949, noch vor der Gründung von DDR und Bundesrepublik, dem gerade erst gegründeten US-Geheimdienst CIA, positiv auf. Was ihn für die Spionage interessant, eigentlich richtig interessant machte, war dreierlei. Seine Kontakte zur DDR-Energiewirtschaft, seine Kenntnisse des Bergbaus und der Abbautechniken und er bekannte sich klar als Gegner des Sozialismus. Das Einzige, womit die CIA und kurz darauf der von der CIA angeleitete deutsche Ableger der Dienst Gehlen Probleme hatten, waren Labis hohe Honoraransprüche. Ab 1951 war auch dieser Punkt geklärt. Als Top-Spion bekam er 800 D-Mark West plus Spesen, ein fürstliches Gehalt. Und irgendwo musste man ihn halt halb getarnt unterbringen und da bot sich die Ruhrkohlezentrale in Essen oder Duisburg oder Düsseldorf, ich weiß nicht genau, an.
Was sagt denn eigentlich der Bundesnachrichtendienst über Clemens Labi in seinen Unterlagen, weißt du das?
Der BND hat 2010, 2011 eine unabhängige Historikerkommission eingerichtet, um seine eigene Frühgeschichte zu erforschen. In dem Kontext wurden Teile des Archivs für diese Historiker und Historikerinnen geöffnet. Ich fragte da ziemlich früh als Medienvertreter an, was im BND-Archiv über Clemens Labi bekannt ist und bekam einige Monate später die Antwort, den Namen konnten wir in den Unterlagen nicht finden. Komisch, dachte ich, warum decken die einen Spion aus den 1950er Jahren heute noch? aus unserem Podcast, genau genommen aus der Folge 6, also Stasi-Unterlagen-Podcast, wo es um den frühen BND und die Stasi ging, habe ich aber gelernt, dass das BND-Archiv, ich sag's jetzt mal flapsig, ein Chaos ist. Wenn der Name Labi beim ersten Durchgucken von bestimmten Aktenschränken nicht gefunden wurde, kann es durchaus sein, dass er in anderen Papierstapeln häufig vertreten ist, aber da hat man eben noch nicht reingeguckt. Inzwischen kenne ich auch, und zwar indirekt durch den BND, Labis Decknamen. Der Historiker Ronny Heidenreich, den wir in dieser Folge 6 zu Gast hatten und der Teil der Historikerkommission war und jetzt bei euch im Forschungsbereich arbeitet, konnte da weiterhelfen. Labi lief im BND als Gerber, das war sein Deckname, und seine Geheimdienstkennung war V4907. Wo man Clemens Labi wiederum gut finden kann, ist in eurem Archiv. Da ist er in vielen Akten verzeichnet und auch in mehreren Spionageprozessen der jungen DDR aufgeführt. In keinem dieser Prozesse aber wird er so plastisch wie im Fleischer-Prozess. Ich würde sagen, wir hören mal eine von mehreren Stellen des Originaltons von 1953, wo es um die Bekanntschaft der beiden geht.
Mit Labi.
Vielleicht erzählen Sie uns zunächst etwas mal aus Ihrem, über Ihr Verhältnis zu dem
Labi. Labi ist Berg.
Wer war Labi? Woher kannten Sie ihn?
Ist Bergingenieur. Ich kannte ihn bereits seit 30 Jahren. Ich habe mit ihm 1920 auf der Oheimgrube zusammen praktiziert. Und dann habe ich mit ihm auch zusammen in Berlin studiert. 1926 ging ich dann nach Oberschlesien und Labi ging nach seinem Studium ebenfalls nach Oberschlesien und zwar zur polnischen Kohlenverwaltung. Wir kamen dann auseinander. 1939 traf ich dann Labi wieder, als er in deutsche Dienste eingetreten war. Er war bei der deutschen Kohlenverwaltung in Oberschlesien tätig. Und 1945 sah ich ihn in der Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie in Berlin wieder.
Wann sahen Sie ihn da wieder? 1945?
1945, bereits wahrscheinlich im November 1945. Er war dort persönlicher Referent des Präsidenten der Hauptverwaltung. Das heißt, das wurde er erst dann 1946. Vorher war er wohl Abteilungsleiter. Außerdem war er Abteilungsleiter Steinkohle, für Steinkohle.
In der Hauptverwaltung Steinkohle,
ja? In der Hauptverwaltung Kohle. In der Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie war er Abteilungsleiter für Steinkohle. Und wir waren als alte Bekannte auch wieder miteinander verbunden und haben gut zusammengearbeitet in der ganzen Zeit seiner Tätigkeit bei der Zentralverwaltung.
Sie haben also mit ihm auch gut zusammengearbeitet, ja?
Jawohl.
Und wohin gingen so seine Verbindungen?
Ja, soweit ich darüber informiert bin, hatte Labi besondere persönliche Verbindungen zum CEV, ist der Kartellverband der katholischen Studierenden.
Ja?
Und über den CEV hatte er Verbindungen mit verschiedenen leitenden Persönlichkeiten in der damaligen Kohlenverwaltung. Die Deutsche Kohlenbergbauleitung war ja noch nicht gegründet, sondern es war zunächst eine Kohlenverwaltung, die unter englischer Leitung stand.
Ruhrbehörde, ja?
Nein, das war die North German Coal.
Ach, die North German Coal Corporation.
Ja. Mit der war, mit Leuten, die bei dieser North German Coal Corporation tätig waren, war Labi wohl schon in Fühlung. Das heißt nicht wohl, sondern er war in Fühlung, er hat mir das mitgeteilt.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Wir sollten über die politische Großwetterlage sprechen, in der der Prozess stattfand. Die 8 Angeklagten waren Top-Funktionäre und Ingenieure der DDR-Kohlewirtschaft. Sie wurden Ende 1952 verhaftet. Mit dem zu dem Zeitpunkt gern gebrauchten Vorwurf der Sabotage, wenn nicht gar der Spionage. Ende 1952 lebte Stalin noch und die DDR befand sich noch immer in einer sehr harten Phase der politischen Repression, eben um die kommunistische Herrschaft der SED zu verankern. Wirtschaftlich ging es ihr zudem auch nicht sonderlich gut. Also konnte die erst knapp 3 Jahre alte DDR denn so einfach auf so wichtige Männer verzichten?
Eigentlich nicht. Deswegen gab es keine Todesurteile und deswegen wurden Fleischer und der andere Top-Angeklagte Kappler von der Stasi in die Forschung aufs Land gesteckt, wo sie selbstverständlich Gefangene waren, aber ziemlich viele Freiheiten, übrigens auch gutes Essen hatten. Die DDR war in einem Dilemma, denn eigentlich wollte sie keine Leute in verantwortungsvollen Positionen haben, die schon zu Zeiten des Nationalsozialismus ihre Karriere begannen. Das vertrug sich nun mal schlecht mit der Idee des antifaschistischen Staats. Andererseits war sie für den Aufbau des Landes auf die Kompetenz auch dieser Menschen angewiesen. In der Gründungsphase der DDR kam deswegen die, ich zitiere, wie es hieß, erste Kulturverordnung der Deutschen Wirtschaftskommission vom 31. März 1949 zustande. Sie plädierte für einen gemäßigten Umgang mit solchen etablierten Wissenschaftlern, deren Karrierebeginn in der NS-Zeit lag. Ich habe nicht nur die Akten im Stasi-Unterlagenarchiv, sondern auch im Stadtarchiv Zwickau gelesen und da schälen sich schnell die eigentlichen Drahtzieher dieses großen Prozesses heraus. Es waren Walter Ulbricht und Erich Mielke.
Mielke war 1952 zwar schon stellvertretender Leiter des Ministeriums für Stadtsicherheit, aber eben noch nicht dessen Chef. Daran arbeitete er hinter den Kulissen, bis es ihm 5 Jahre später gelang. Ulbricht war 1952 stellvertretender Vorsitzender im Ministerrat und wurde dann 8 Jahre später Staatsratsvorsitzender der DDR. Wie kamen die beiden ins Spiel?
Im April 1952 fing ein großes Bergwerk in Sachsen Feuer, die Martin-Hob-Hütte bei Zwickau. Offizieller Name, volkseigener Betrieb, VEB, Steinkohlenwerk Martin-Hob, benannt nach dem von den Nazis ermordeten Kommunisten Martin-Hob. Bei dem Bergwerksbrand erstickten oder verbrannten 48 Kumpel unten im Stollen. Das Unglück traf die DDR-Energiewirtschaft im Mark. Es war nicht der erste Brand und die Steinkohle war zentral wichtig für die Energieversorgung. Damit war dieser Brand ein Politikum geworden. Quasi die DDR schaffte es nicht, ihre Gruben sicher zu machen. Es gab einen Staatstrauerakt und in Folge kamen 4 Untersuchungskommissionen zustande. In einer waren Experten des Bergbaus versammelt, darunter der Experte überhaupt, nämlich Otto Fleischer. Eine andere Untersuchungskommission, zum gleichen Unglück, richtete das Ministerium für Staatssicherheit ein, also die Stasi. Mielke schrieb eine Art Gutachten, einen langen Brief mit dem Inhalt, die Stasi habe total versagt, man müsse künftig Betriebe von innen überwachen, damit sowas nicht nochmal passiert. Von innen überwachen heißt natürlich Spitzel einsetzen. Damit definierte er schon damals deutlich die Durchdringung der ganzen DDR-Gesellschaft durch das MFS. Am wichtigsten war aber die von Ulbricht geleitete Untersuchungskommission des Ministerrats der DDR. Ulbricht untersuchte allerdings nicht lange, er fackelte nicht lange, sondern verfügte. Er verfügte ein Vorgehen in 2 Schritten mit 2 Gerichtsprozessen, die schön öffentlich gemacht werden sollen. In einem ersten Gerichtsverfahren sollten die Arbeiter vor Ort verurteilt werden, allen voran ein junger Mann, ein sogenannter Brandspürer. Er war neu, kannte die Meldungswege nicht, nachdem er den Brand unter Tage frühmorgens gerochen und erhöhte Temperatur festgestellt hatte, meldet er das nicht ordentlich an die Vorgesetzten weiter, sondern nur an seine Ablöse. 12 Jahre Zuchthaus. Es war ein Verfahren gegen mehrere Arbeiter, ausgerichtet vom obersten Gericht der DDR, das in Zwickau tagte, nur wenige Wochen nach dem Unglück. Vorsitzende Richterin war die durchaus nicht zimperliche, um nicht zu sagen berüchtigte, Hilde Benjamin. Das zweite Verfahren, nach den Vorstellungen von Ulbricht, sollte sich von dem groben Unglück lösen und einen größeren Topf aufmachen, nämlich mit der Bergbauelite abrechnen und es sollte in der Hauptstadt stattfinden, also in Ostberlin. Das ist der Prozess, aus dem wir heute Originaltöne hören.
Im nächsten Ausschnitt wird Fleischer von Richter Ziegler in die Enge gedrängt. Es geht um Aussagen, die der Wissenschaftler in der Untersuchungshaft gemacht und unterschrieben hatte. Die werden ihm jetzt vorgehalten. In Fleischers Memoiren, viele, viele Jahre später, ist aber nachzulesen, unter welchem psychischen Druck die sogenannten Geständnisse zustande kamen.
Nun versuchen Sie doch zunächst mal selbst zu sagen, was er Ihnen sagte. Er sagte, Sie sollten hier bleiben.
Stefan sagte mir, ich sollte im hier in der sowjetischen Besatzungszone bleiben. Es müssten ja auch hier Bergingenieure sein, die im Sinne der Wirtschaftsauffassung der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung.
Der kapitalistischen, die im Sinne, es müssten hier auch Ingenieure tätig sein, die im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung arbeiteten, ja?
Jawohl.
Und Sie haben sich an sich in der Voruntersuchung noch klarer ausgedrückt und gesagt, im sächsischen Steinkohlenbergbau müssen auch Leute sein. Daran ist die Kohlenbergbauleitung und auch die Amerikaner sind daran interessiert, dass hier im sächsischen Bergbau Leute sind, die zum Schaden der Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone arbeiten und alles tun, um die dort bestehende Ordnung zu stürzen. Deshalb sollte ich im sächsischen Steinkohlenbergbau bleiben, um in diesem Sinne für den Westen zu arbeiten, ja?
Ja, im Sinne...
Sie sagten mir eben, das wäre also, was Sie, wie Sie es in der Untersuchung gesagt hätten, wäre es richtig.
Sinngemäß war das so.
Sinngemäß ist es so gewesen, ja?
Ja, ja.
Und wir brauchen uns auch wortgemäß, nicht an den Wortlaut zu klammern, es kommt eben auf den Sinn an.
Der Sinn war
und
dieser...
Und der ist ja unverkennbar.
Der Sinn war dieser, dass ich eben bleiben sollte, weil ich ja eben doch bekannt wäre aus meiner früheren Tätigkeit aus Oberschlesien und weil es... eine Beruhigung wäre oder überhaupt für Stefan und seine Kollegen gut wäre zu wissen, dass auch in der sowjetischen Besatzungszone noch Bergingenieure tätig sind, die diese kapitalistische Wirtschaftsauffassung haben, die also der Auffassung sind, dass eine Wirtschaftseinheit zwischen der Westzone und der damaligen sowjetischen Besatzungszone wieder eintreten sollte, und zwar im kapitalistischen
Sinn. Im kapitalistischen Sinn. Das heißt... eigentlich doch entgegen dem, was Sie erstrebten und was eigentlich schon 48 Jahre realisiert war, nämlich die Überführung der Schwerindustrie in Volkseigentum, das sollte jetzt wieder also im kapitalistischen Sinne vereinigt werden, für im Sinne des Westens sollte es zu einer Vereinigung
nach
kommen.
Nach der Auffassung dieser Herren ja, aber ich war persönlich...
Und Sie kriegten diesen Auftrag, um in dieser Weise zu wirken, hier im sächsischen Steinkohlenbergbau zu bleiben. Ja. Er nahm sie ja doch nicht nach drüben, entsprach nicht ihrem Wunsche, drüben eine Beschäftigung aufzunehmen.
Mielke und vor allem Ulbricht, damals noch in der zweiten Reihe, waren also die Drahtzieher dieser beiden Schauprozesse. Zwischen dem Brand und dem Prozess liegt ja eine ereignisreiche Zeit. Stalin stirbt, der Arbeiteraufstand im Juni 1953 wird niedergeschlagen, die Gesellschaft ist ziemlich in Aufruhr und mit so einem Prozess soll Stärke des Staates demonstriert werden. Sie wirken wie Pfeiler, diese Prozesse, die in die wackelige DDR von 1952-53 gerammt werden, um das politische Überleben des Staates und der Partei zu stärken.
Wenn nicht sogar zu sichern. Ulbricht war Stalinist, also waren ihm sogenannte Säuberungen, wie im Otto-Fleischer-Prozess, als probates Mittel zur Herrschaftssicherung durchaus vertraut. Und Mielke definierte in dem Zusammenhang den Auftrag des Ministeriums, das er dann ein paar Jahre später für 32 Jahre anführte, Bespitzelung aller. Auch Akademiker müssen wir unter die Lupe nehmen, keinem Arbeiter über oder unter Tage dürfen wir mehr trauen, niemandem ist zu trauen.
Die Angeklagten wurden ein halbes Jahr nach dem Brand, Ende 1952, Anfang 1953 festgenommen. Und dann dauerte es nochmal bis Ende September 1953, bis der Prozess stattfand. Warum?
Dafür sind die von dir schon angesprochenen historischen Ereignisse verantwortlich. Stalins Tod und die Wochen danach waren für einen Stalinisten wie Walter Ulbricht eine schwierige Zeit, weil damit ein Richtungswechsel einherging. Das machte die Entscheidungsbasis unsicher.
Und auch der Arbeiteraufstand verschlang ja erstmal alle Aufmerksamkeit. Es brodelte in der DDR-Bevölkerung und die Nachwehen nahmen einiges an Aufmerksamkeit in Anspruch. Schauprozesse aber funktionieren nur, wenn sie wirklich eine Wirkung entfalten können.
Also blieben die 8 Angeklagten der sogenannten Gruppe Kappler weiterhin in Stasi-Haft, wurden von Stasi-Mitarbeitern verhört, angebrüllt, litten unter Schlafentzug, mussten Aussagen unterschreiben, die sie ohne Haft nicht hätten unterschreiben wollen. Ende September 1953 kam die Gruppe Kappler dann vor Gericht. Hören wir eine entscheidende Stelle, in der der Oberstaatsanwalt Ernst Melsheimer in der für ihn typischen Art auf den Hauptangeklagten einredet. Melsheimer, möchte ich noch dazu sagen, war gegen die Gewaltenteilung und für eine von der SED geleitete Justiz. Ich kenne ihn aus mehreren anderen Prozessen der 1950er Jahre, wo er immer die Angeklagten als Handlanger des US-Imperialismus und Faschismus hinstellt, die den Arbeiter- und Bauernstaat DDR kaputt machen wollen. In diesem O-Ton geht es um Fleischers Kontakt zu Hermann Josef Wehrhahn.
Wehrhahn war für Mehlsheimer schon deswegen ein ganz übler Zeitgenosse, weil er der Sohn des Großindustriellen Wilhelm Wehrhahn war und zudem eine Tochter des Bundeskanzlers Adenauer geheiratet hatte.
Haben Sie das gewusst, wie Sie angestiegen sind?
Ich kenne nicht.
Wie die Brände angestiegen sind, wie die Unfallschichten angestiegen sind und so weiter?
Ich kenne diese Statistiken nicht.
Sie kennen sie nicht? Hatten auch nicht die Pflicht, sich darum zu kümmern? Haben überhaupt nie da reingeguckt? Haben nicht gesehen, welchen Weg das ging?
Zu informieren.
Ich habe mich wenig dafür interessiert.
Wenig dafür interessiert? Ja, je schlechter es wurde, umso besser war es ja schließlich.
Wesentlich Aufgabe der Technischen Bergbauinspektion, Sicherheitsbehörde.
Möchte ich noch wissen, was Sie mit Bitschnau, diesem Vertreter von Wehrhahn, Schwiegersohn von Adenauer, was Sie mit dem gesprochen haben? Was hat er von Ihnen verlangt?
Ja, Bitschnau wollte eben orientiert sein über die Entwicklung oder die neue Organisation des Braunkohlentagebaus in Mitteldeutschland und im Niederlausitzer Revier.
Braunkohle.
In der Braunkohle.
Ja.
Die Neueinteilung der Revierverwaltung.
Neueinteilung der Revierverwaltung. Weiter.
Und dann über unsere Arbeits- und Zeitstudien.
Und?
Die wir hier durchführen. Und wollte ebenfalls...
Neuerungen, Technisierung, alles wollte er doch wissen.
Ja, er wollte wissen, wie das mit den Großgeräten ist. Und wie weit wir mit der Verbesserung und Technisierung im Braunkohlentagebau sind.
Wozu hat er das Zeug gebraucht? Wozu hat er all die Angaben gebraucht?
Er wollte sie verwenden in der Kohlenbergbauleitung, zur Besprechung in der Kohlenbergbauleitung des Braunkohlenbergbaus.
Fachgruppe
Braunkohlenbergbau.
Fachgruppe Braunkohle in der Bergbauleitung in Essen. Die brauchten diese Angaben. Haben Sie gewusst, was Sie taten, als Sie Ihnen die sagten?
Ich wusste, dass ich Ihnen damit Spionagematerial lieferte. Ich habe mich damit im Wesentlichen an Veröffentlichungen gehalten, die hier der Tagebautechnische Ausschuss bereits gemacht hatte. Denn weitere Unterlagen hatte ich ja über den Braunkohlenbergbau auch nicht.
Hier gibt Otto Fleischer offenbar zu, dass er Industriefunktionären im Westen, wie eben Wehrhahn, Details über die Defizite der DDR-Kohleförderung mitgeteilt hatte.
Ja, trotz vieler von Fleischer in U-Haft unterschriebener Scheingeständnisse scheint das der Wahrheit zu entsprechen. Er lieferte westlichen Geheimdiensten durchaus wertvolle Informationen. Wenn Fleischer von defekten Maschinen im DDR-Bergbau erzählte, wusste man in Westdeutschland, welche Ersatzteile man der DDR gerade nicht liefern würde.
Warum tat Fleischer das? Um sich zu bereichern?
Otto Fleischer sah sich die DDR ein, zwei Jahre lang an, war auch Mitglied der SED und Mitglied des Sächsischen Landtags. Ihm gefiel die DDR aber immer weniger. Er merkte, wie es in seinem Berufs- und Forschungsbereich, dem Bergbau, an vielen fehlte, während im Westen alles aufzublühen schien. Als Top-Akademiker, der ohne Probleme ins Ruhrgebiet reisen und dort Gespräche mit Industriellen abhalten konnte, fühlte er sich mehr oder weniger sicher. Mehr oder weniger, denn wenige Wochen vor seiner Verhaftung, das kriegt man der Korrespondenz mit, hatte er doch Sorge, die Sache könnte auffliegen. Er war bei seiner Verhaftung trotzdem überrascht, zwei Tage vor Heiligabend, sagte seine Frau beim Abschied, dass er jetzt sie lange nicht mehr wiedersehen würde. Otto Fleischer war 1901 geboren und quasi ein Akademiker alter Schule. Christ, Freimaurer, SPD-Mitglied. Er hatte mit den Zeugen Jehovas sympathisiert, die in der DDR verboten wurden. Er fing als Professor an, einige Abläufe im Steinkohlebergbau zu verzögern. Er sprach sich offen für eine bessere Behandlung der Grubenarbeiter aus, zum Beispiel eine bessere Kantine, was aber zu keiner Verbesserung führte. Der Westen gefiel ihm immer besser, so gut, dass er am liebsten mit seiner Familie in den Westen umziehen wollte. Eine schöne Professur in Westdeutschland schwebte ihm vor oder eine hohe Funktion bei der Ruhrkohle. Der Spion und Ex-Kommilitone Clemens Labi sagte ihm aber bei mehreren Treffen immer wieder, für dich gibt's keine guten Stellen im Westen, wir brauchen dich im Osten. Fleischer dachte, er kann durch die Lieferung von mehr oder weniger geheimen Informationen, vor allem Statistiken aus der DDR-Energiewirtschaft, trotzdem im Westen punkten, um sich dort vielleicht doch einen hohen Posten zu sichern. In diese Unsicherheit schlug die Staatssicherheit, unterstützt von Walter Ulbricht, im Staatsrat zu. Der Prozess war eine Farce, eben ein Prozess, der die Stärke der DDR zur Schau stellen wollte.
Zur Farce gehört doch bestimmt auch, dass man Fleischer ganz formkorrekt einen Verteidiger für die 5 Tage Verhandlung mitgab.
Ja, aber Fleischers eigener Anwalt wurde abgelehnt und durch einen Pflichtverteidiger namens Hücke oder Hückel, kann ich im O-Ton nicht so ganz verstehen, ersetzt. Hören wir doch mal in das Plädoyer des Verteidigers Zumpe rein. Er war für die Mitangeklagten zuständig, nicht für Fleischer. Ich kenne leider seinen Vornamen nicht. Hast du das Buch Wer ist wer in der DDR zur Hand und kannst mal nachgucken?
Das Buch gibt es hier natürlich bei uns im Handapparat sozusagen. Und da stehen ziemlich viele Menschen drin, die in der DDR in Politik und Staat eine Rolle gespielt haben. Und hinten bei Z gibt es auch einen Zumpe, aber der ist kein Rechtsanwalt, sondern Leiter der Abteilung Fernmeldewesen des ZK der SED, Heinz Zumpe. Also musst du weiterhin den Zumpe aus diesem Prozess Rechtsanwalt Zumpe nennen.
Okay. Zumpes Angeklagte, er nannte sie seine Angeklagten, waren Konrad Kuchheider und Herbert Kribus. Seine zahnlose Argumentation ist für Verteidiger in DDR-Strafprozessen der 1950er und 60er Jahre typisch. Auch sie, die Verteidiger, gehörten nun mal zur Inszenierung.
Sie wissen beide, dass sie Verrat an der Deutschen Demokratischen Republik durch ihre Schädlingsarbeit, durch ihre Hetze geleistet haben. Nicht aber, dessen sind sie auch nicht angeklagt worden, sich der Spionage schuldig gemacht zu haben. Beide haben ein volles Geständnis abgelegt. Beide Angeklagten sind meines Erachtens nach bereit, den Schaden wieder gut zu machen. Sie haben ihn auch schon in der Zeit vor ihren Haftnahmen zum Teil gehabt. Der Strafzweck zur Sache kann in der Erziehung oder kann in der Isolierung liegen. Ich glaube, dass neben dem Strafzweck der Isolierung für meine Angeklagten besonders aber auch der Zweck der Erziehung noch hervorzuheben ist. Meine Angeklagten haben schon vor der Haftzeit, allerdings ohne eine Bewusstseinsänderung, ihr Verhalten geändert, haben aber mehr und mehr begonnen, sich auch innerlich durch die Haftzeit, durch die dortige Erziehung, durch den Gang der Hauptverhandlung, haben sie sich geändert, auch in ihrem Bewusstsein. Nicht so, dass wir heute sagen können, sie sind voll verwertbare Menschen für den Aufbau. Dazu bedarf es noch vieler Dinge. Aber ich glaube eben, dass aus dem Gesichtspunkt der Erziehung meiner Angeklagten auch besonders das Strafmaß gefunden werden müsste. Die Grundlage zur Mitarbeit meiner Angeklagten zum Aufbau unserer Ordnung, zum Aufbau des Sozialismus, ist meines Erachtens gelegt. Und wir wissen es aus Beispielen der Sowjetunion, dass Menschen, die Schädlingsarbeit leisteten, ja, die sogar in Arbeitslagern sich befanden, später sich zu vollwertigen Menschen entwickelten, ja sogar National- oder Stalin-Preisträger geworden sind. Beide Angeklagten haben den Willen, in der Haft zu arbeiten, um gut zu machen. Nicht um sich die Zeit vertreiben zu wollen, sondern um gut zu machen. Beide Angeklagten sehen ihre Verfehlung in vollem Umfang ein und haben eben nur den einen Wunsch, das zu reparieren, was sie hier tatsächlich an Verbrechen angerichtet haben. Ich bitte den Angeklagten, die Untersuchungshaft in voller Höhe anzurechnen und im Übrigen das Vorgetragene zur Findung des Strafmaßes in Erwägung zu ziehen.
Lass uns noch erzählen, wie es mit Otto Fleischer nach dem Urteil 15 Jahre Zuchthaus weiterging.
Fleischer und Kappler kamen kurze Zeit nach der Inhaftierung in eine Außenstelle des vom MFS in Hohenschönhausen betriebenen Lager X in der Nähe von Eggesin im äußersten Osten von Mecklenburg-Vorpommern.
Das Arbeitslager X, ich habe manchmal auch 10 gesagt, aber ich glaube, es heißt wirklich X, ist ja Teil des zentralen Untersuchungsgefängnisses Hohenschönhausen und es gibt keine Außenstelle in dem Sinne, also eine, von der ich jemals gehört hätte. Also habe ich etwas recherchiert und bin tatsächlich fündig geworden, was diese Arbeitsstelle, Außenstelle in Eggesin oder in der Nähe von Eggesin angeht. Der Historiker Peter Erler hat sich für den Forschungsverbund SED-Stadt an der Freien Universität Berlin mit den Städten der Strafverfolgung in der frühen DDR beschäftigt. Und er beschreibt das Lager als Objekt 4 oder Objekt O, also römisch 4 oder Objekt O, eine streng konspirierte Forschungs- und Entwicklungsstätte, in der entsprechend ausgebildete Häftlinge der Stasi, also Häftlinge mit Ingenieurs- oder sonstiger wissenschaftlicher Ausbildung, unter anderem Versuche zur Entwicklung von Sprengstoffen durchführten. Dieses Sonderobjekt 4 wurde ca. 1955-56 in den Norden auf das ehemalige Fabrikgelände der Deutschen Sprengchemie GmbH verlegt. Das war in Gumnitz bei Eggesin im damaligen Bezirk Neubrandenburg ganz im Nordosten. Sprengstofffabrik, die war zu dem Zeitpunkt dann in der Verwaltung des Ministeriums für Nationale Verteidigung, die dann auch die MFS-Häftlinge mit verwaltete. Also eigentlich eine ganz spannende Story, aber sicherlich auch fürchterlich für Otto Fleischer, diese Häftlingsarbeit, die er ja in seinen Memoiren so auch beschrieben hat.
Darin schreibt er, dass er dort am sogenannten Festkörper-Raketenantrieb forschte, aber ohne Erfolg. Die technische Grundlage dafür ist die leichte Brennbarkeit von Steinkohle. Die war übrigens auch Auslöser des Grubenunglücks im April 1952 gewesen, mit dem alles anfing, also vor genau 70 Jahren. 1960 wurde Walter Ulbricht Chef der DDR und erließ eine Generalamnestie. Fleischer und seine Kollegen kamen also nach 7 Jahren frei. Kurz davor war auch das Außenlager aufgelöst worden, nachdem bei einem Sprengstoffunfall jemand ums Leben kam.
Alle Angeklagten dieses Prozesses wurden übrigens nach der Friedlichen Revolution rehabilitiert, also die Urteile wurden kassiert und für ungültig erklärt. Für Otto Fleischer kam das zu spät. Er starb im März 1989 im Alter von 88 Jahren in Neuruppin.
Den kompletten Mitschnitt des Prozesses von 30 Stunden können Sie über das SWR 2 Archivradio hören. Dort findet sich auch viel an begleitender Dokumentation. Den Mitschnitt können Sie auch in der ARD Audiothek hören. Im Original waren das 23 Analogtonbänder auf Wickelkernen, sogenannten Bobbys, Aufnahme in Vollspur mit 19 cm pro Sekunde, deswegen die relativ gute Qualität.
Die erste Erschließung dieser im Archiv in unbeschrifteten Kartons vorgefundenen Tonbänder nahm meine Audiokollegin schon 1998 vor. Erschließung heißt, das hatte ich schon oben angedeutet, Bewertung und dann auch Verschriftlichung der Inhalte, damit es für Nutzende über ein Datenbanksystem gefunden werden kann. Die Digitalisierung der von Essigsäure geschädigten Bänder fand dann 2012 aufgrund deiner, Maximilians, Recherchen zu dem Thema statt. Inzwischen sind alle gefährdeten Acetat-Tonbänder und übrigens auch Acetat-Filme bei uns im Stasi-Unterlagenarchiv digitalisiert und damit ist die Information gesichert.
Sie finden Otto Fleischer, Clemens Labi und das Steinkohlenwerk Martin Hoop auch in der Wikipedia.
Und damit endet die Geschichte des Prozesses um Otto Fleischer und die anderen 7 Angeklagten. Der Podcast endet auch fast, denn wie immer geht zum Schluss darum, nochmal ein weiteres Beispiel heute aus dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs zu hören. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Der zentrale Operativstab, kurz ZOS, hatte seinen Dienstsitz in Berlin-Lichtenberg auf dem Gelände der Stasi-Zentrale. Seine Aufgaben waren die, Zitat, Sicherstellung zentraler Maßnahmen einschließlich der erforderlichen Koordinierungsaufgaben in Vorbereitung und Realisierung zentraler Aktionen und von Sicherungseinsätzen. Es wurden zudem Übersichten über sicherheitspolitisch relevante Vorkommnisse und Ereignisse geführt und das operative Lagezentrum fiel mit in die Zuständigkeit. Dieses OLZ mit seinen ca. 21 Mitarbeitern war rund um die Uhr besetzt und mit der Entgegennahme, Aufbereitung und Weiterleitung von Meldungen und Informationen befasst. Hinzu kam die Anfertigung von Tagesrapporten. Der heutige Ausschnitt aus einem 249-minütigen Band kommt aus der Endphase und damit streng genommen aus der Zeit des Amtes für nationale Sicherheit in Auflösung. Was deutlich auffällt, der Umgangston mit Anrufern von außerhalb ist sehr viel freundlicher und zuvorkommender als bis dahin üblich, wobei wir Ohrenzeugen zweier eher interner Gespräche werden.
Guten Morgen.
Hey, grüß dich, Bruder.
Ich muss bloß fragen, ob ihr noch da seid.
Wir sind noch da.
Gut.
Ihr auch.
Also kann ich euch ganz wichtige Sachen, die Selbsterschießung noch mitteilen oder was?
Das ist ja verständlich.
Ich sag mal Anführungsstriche bitte.
Was?
in Anführungsstrichen bitte zu sehen.
Ja, hoffentlich, du, ich mache mir nicht Angst.
Ich sage aber schon.
Ja.
Nee, was wollt ihr denn überhaupt wissen, wenn ihr was wissen wollt?
Na, alles, was ihr wisst.
Alles, was wir wissen?
Na ja.
Was denkst du, was ich alles willst? Da reichen ganze Tage nicht aus hier.
Das glaube ich dir.
Aber das will keiner mehr wissen.
Ja.
Ja.
Aber ich kann sowieso keine Richtlinie gehen.
Nee, ich muss.
Aber auf alle Fälle.
Ich bin weiterhin bereit, mit euch zusammenzuarbeiten.
Ja, ja.
Ach,
ja, auch. Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
Ist gut.
Ja?
Klar.
Klar, dass ihr wieder.
Mach's gut.
Hm, tschüss.
Verdiensthabende.
Ja, die Amtsvermittlung. Ich habe hier einen Teilnehmer über das Berliner Amt 590, der hat eine Beobachtung zu melden.
Oh, was? Verdiensthabende, guten Tag.
Ja, guten Tag, Wolf. Ich mache ja Mitarbeiter. Genosse, bloß mal ein Hinweis. Ich habe vorhin hier auf dem Parkplatz offen, wo der Feuerwehrbäcker ist, haben dort zwei riesige Kuriertaschen umgepackt, umgeladen. Wenn das jemand sieht, das gibt erst wieder unnötig Aufruhr. Ja, also das muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gesehen hat, aber das ist natürlich Käse hier. Am helllichten Tage, will ich mal sagen, riesige Kuriertaschen umpacken. Von ihm Lader in den anderen. Hier hinten auf dem Parkplatz beim Feuerwehrbäcker hier, weißt du?
Hey, nicht Feuerwehrbäcker?
Naja, hier hinten, wo die Karre hier sitzt, Rathausstraße, da auf dem Parkplatz. Das muss ja nicht sein. Wenn das jemand sieht, das ist Käse, ist das.
Mhm.
Und hier im Haus bei uns, da sind sowieso ein Haufen so eine abhichten Leute, die laufen bloß warten. Mhm. Also irgendwie, das war nicht in Ordnung irgendwie. Ich hab denen zwar halt gesagt, aber nicht, dass das normal vorkommt.
Und was haben die gesagt?
Auf Wimchen Akten, Tür zu, und dann bin ich mit meiner Tochter hoch, und dann habe ich ihn gesehen am Fenster und gleich mit dem Auto wieder weg. Also das war eine Nacht- und Nebelaktion, will ich mal sagen. Aber das ist wesentlich, ich hoffe, dass es keinen anderen gesehen hat.
Ja,
bloß als Hinweis nochmal, wa?
Vielleicht war bloß Bier drinne.
Nee, da war kein Bier drin, kannst du loben. Da kannst du sicher sein. Das Augenmaß habe ich.
Ja.
Ja. Alles klar, bloß mal als Hinweis.
Sie hörten
111 Kilometer Akten,
den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.